Heute im Fadenkreuz, die wohl berühmteste Krimi-Reihe Deutschlands. Ganz richtig, ich spreche vom Tatort. Und wie ein Krimi liest sich auch die Story um Christina Böttrich-Merjanova, die den legendären Vorspann geschaffen hat. Viele Jahrzehnte später klagt sie und verliert.
Außerdem Call the Doctor.
Who?
Delia Derbyshire. Die als Mutter der elektronischen Musik bekannte Komponistin lieferte die Titelmusik für den Vorspann der britischen Erfolgsserie Doctor Who. Und auch hier sah der öffentlich-rechtliche Rundfunk es nicht für notwendig an, ihr für das legendärste Intro der britischen Fernsehgeschichte Credit zu geben. Also macht euch bereit, denn heute wird europäische Leitkultur gedisst.
Yay!
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Brit
und Julia.
Julia, wir sprechen ja heute eigentlich über zwei der legendärsten Fernsehsendungen in Deutschland und in Großbritannien, über den Tatort und über Doctor Who.
Ja.
Bist du Fan? Hast du eine Verbindung dazu? Bist du Tatort Ultra? Erzähl mal, was ist deine Connection?
Schon. Ich war auf jeden Fall eine Zeit lang Tatort Ultra. Also ich habe eine Zeit lang wirklich jeden Sonntag Tatort geguckt.
Krass.
Und dazu gibt es eine kleine Fun-Story. Der erste Tatort, den ich geguckt habe, den habe ich ganz alleine zu Hause geguckt als junges Kind und war, also fand es auch schon total gruselig und aufregend. Und ich, weil es halt auch was war, was ich, glaube ich, sozusagen nicht durfte.
Mhm.
Und ich habe das aber auf irgendeinem Programm geguckt mit gesprochenen, also für Leute mit Sehbehinderung, mit wo es quasi so beschrieben wird, was passiert. Ich dachte aber, es wäre quasi, also es wäre so gedacht, also das wäre quasi das Konzept. Und im Hintergrund hat dann eben immer diese Frau gesagt, der Mann geht zum Küchenschrank, er greift ein Messer und so halt. Also beschrieben, was passiert. Und ich dachte aber, das wäre quasi so, naja, so wie Film Noir oder
ja,
so.
Experimentell einfach, Mensch.
Und das, also ich, es war auch nicht weniger gruselig. Ich fand es interessant und jetzt überlege ich immer, ob man das nicht vielleicht mal, oh, das wäre eigentlich auch perfekt für die Kategorie, eine Idee, die hundertprozentig von mir ist. Nein, aber also ob man das nicht vielleicht auch zu einem Konzept machen könnte, einfach dieses, die Bildbeschreibung quasi mit integrieren in die Spannungskurve des Films.
Ja, vor allem, weil jetzt ja eigentlich super viele Leute beim Fernsehen second screenen, also gleichzeitig aufs Handy gucken, wäre halt voll praktisch, wenn einem dann noch gesagt wird, was man gerade nicht sieht, weil man irgendwie nebenbei bei TikTok rumhängt.
Eben, man hätte nie dieses Problem, dass man plötzlich so aufschreckt und so denkt, was ist da gerade passiert? Was hat sie ihm gegeben? Hä? So, und nochmal zurückspult. Ja, voll. Ja. Mega. Okay,
pitch das
krass.
Doch mal, der ARD.
Ich versuch's mal. Und Doctor Who habe ich eine Zeit lang auch immer mal wieder geguckt, aber da bin ich nicht so ein krasser Ultra, muss ich sagen. Mhm. Wie ist das bei dir?
Also ich bin die mit, also ich glaube, es gibt drei Arten von Tatort-Guckerinnen. Die es gar nicht gucken, die jeden gucken und die, die halt nur aus ihrer Stadt den Tatort gucken. Und ich bin die Mitte. Also
aus Bremen oder aus Berlin?
Nee, aus Berlin nicht. Ich habe auf jeden Fall mit meinen Eltern früher als Kind oder Jugendliche immer den Bremer Tatort natürlich geguckt, der ungefähr einmal im Jahr kam. Also deswegen
krass,
war nicht
aber
so
das habe ich noch nie gehört, dass Leute nur den Tatort aus ihrer Stadt gucken.
Na klar. Und vor allem Bremen hatte, glaube ich, schon richtig lange immer eine Kommissarin gehabt. Ich weiß nicht, ob die immer noch da ist. Daher, das war ganz cool. Und als ich in Dortmund gewohnt habe, haben wir auch immer den Dortmunder Tatort geguckt, der damals, also so in den 10er Jahren ja auch voll im Trend war, weil das so ein hin und her gerissener, darker Kommissar war. Aber seit ich aus Dortmund weggezogen bin, was schon ein paar Jährchen her ist, habe ich keinen Tatort mehr geguckt und ehrlich gesagt vermisse ich es auch nicht so doll.
Ich finde es witzig, dass du das sagst, weil ich finde es immer voll spannend, Tatorte aus anderen Städten zu gucken, weil ich es voll schön finde, dann so die Stadt zu sehen. Also ich bin wahrscheinlich auch der einzige Mensch, der den Tatort wegen der Stadt guckt. So. Also, aber ich finde es dann halt voll nett, so Kieler Tatort zu gucken oder Hamburg oder so. Und dann halt, dann sieht man voll viel da, keine Ahnung, von der Werft oder vom Meer. Und da, also das finde ich immer voll schön. Berlin denke ich mir halt, naja, habe ich ja vor der Haustür, weiß nicht.
Aber ich wusste nicht mal, dass es einen Berliner Tatort gibt, ehrlich gesagt.
Ja, mega.
Es war Berlin jetzt groß oder so dafür.
Es waren auch häufig richtig gute Teams. Merit Becker war zum Beispiel Kommissarin in Berlin. Richtig cool, ich liebe Merit Becker, möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz.
Ich glaube, ich weiß nicht, wer das ist.
Die ist mega. Ich zeig's dir gleich. Okay. Ich zeig dir gleich ein paar Fotos. Ja.
Okay, dann haben wir das erstmal, die Grenzen erstmal abgesteckt. Also ja. Du kommst hier mit Fachwissen rein, ich komme mit leichtem Tatortinteresse rein und Dr. Who habe ich eine Folge geguckt.
Mit welchem Doktor? Also vielleicht zur Erklärung für die Leute, die Dr. Who nie gesehen haben. Es ist eine sehr, also wie viele Staffeln gibt es da? 16 oder so?
Ja, ich glaube, das lief von den 60ern bis in die 80er einmal und dann seit 2005 wieder. Und zusammengerechnet sind wir jetzt, glaube ich, schon bei über 25 Staffeln.
Und der Doktor ist eben ein Zeitreisender oder später auch eine Zeitreisende in wechselnder Besetzung. Das macht aber auch Sinn, dass es wechselt, weil es eben nicht so eine Rolle für eine Person quasi ist, sondern genau. Die springt immer so.
Es ist ein Außerirdischer, also ja. Ein humanoider Außerirdischer, ja. Der Doktor. Doktor ist der Vorname quasi. Und da ist es halt so, immer wenn der Doktor eine lebensbedrohliche Verletzung bekommt, dann regenerieren sich die Zellen quasi und machen einen neuen Körper. Und dann kann er komplett anders aussehen.
Genau, und deswegen kann das halt, ja, eine schwarze Person sein. Quasi dieselbe Person, aber mit einem anderen Aussehen. Eine weiße, einen Mann, eine Frau.
Oder sogar eine Frau.
Wirklich auch eine Frau. Und also die Folge, die du gesehen hast, mit welchem Doktor war das?
Das weiß ich nicht mehr, aber ich habe sie geguckt, weil, genau, dieser Doktor kann ja Zeitreisen. Und der ist dann nämlich in der Folge in die Vergangenheit gereist und hat Vincent van Gogh quasi besucht, den Maler, der zu Lebzeiten nicht kommerziell erfolgreich war und jetzt einer der bekanntesten Maler in der westlichen Welt überhaupt ist. Und dann hat er van Gogh in seine Zeitreise Police Box gesetzt und ist mit dem ins Van Gogh Museum nach Amsterdam quasi in die Zukunft gereist oder in die Jetztzeit und hat van Gogh halt gezeigt, guck mal, nach deinem Tod wirst du so berühmt. Und dann, ich habe glaube ich sogar geweint bei der Folge. Das war schon sehr sweet.
Ich muss auch sagen, ich finde die, also ich kenne kaum eine Serie, die so krass kreativ ist. Also die Ideen, die sie umsetzen bei Dr. Who, finde ich extrem cool und spannend. Und das ist wirklich super kreativ und lustig gemacht. Und du weißt nie, was dich erwartet. Und das ist immer anders. Und das finde ich schon cool. Also das hat mich schon fasziniert. Aber es ist irgendwie a lot. Also das ist nichts, was man so durchbingen kann.
Weil der Doktor kann ja nicht nur Zeitreisen, sondern ich glaube auch in andere Universen oder auf andere Planeten und so. Also es kann ja wirklich alles passieren.
Ja, genau, voll.
Ja.
Okay, jetzt haben wir sehr lange die Mut gesettet, würde ich sagen. Dann, Britt, fang doch einfach mal an.
Steigen wir ein. Okay, fangen wir bei unseren Credit-Clow-Geschichten an mit Delia Derbyshire und dem Doctor Who-Titellied. Ich finde Delia Derbyshire eine super spannende Frau, Person und die ganze Geschichte, wie das überhaupt entstanden ist, voll cool. Deswegen machen wir es jetzt einfach schön chronologisch und ich erzähle mal kurz ihren Werdegang, bevor wir dann zum Doctor Who-Theme kommen.
Ja, ich weiß auch gar nichts darüber, also du musst es mir haarklein erzählen.
Mache ich jetzt natürlich. Sie ist nämlich bekannt als Mutter der elektronischen Musik oder als die unbesungene Heldin des britischen Elektro.
Okay.
Und ich fand es erstmal super skurril, als ich mir so Videos und Fotos von ihr angeguckt habe, weil wenn ich an Elektro denke, dann denke ich halt an irgend so eine Techno-Party in Berlin, alle in schwarz und irgendwie so ein bisschen kinky angezogen und druff und seit 4 Tagen am Tanzen. Okay. Und wenn man dann halt so Videos sieht aus den frühen 60ern, wo dann so eine Frau quasi im maßgeschneiderten Kostüm mit so kleinen Lacksandälchen steht und onduliertem Haar, total gut frisiert, die einem dann so frühe Elektro vorspielt, das passt halt im Kopf irgendwie gar nicht zusammen. Aber
also ist das ihre Zeit, die 60er.
Genau, also sie ist geboren 1937 in eine britische Arbeiterfamilie und sie war in der Schule schon total die Überfliegerin, hat super viel Radio gehört und meinte, das war so ihre Bildungsform und hat sich dann auch auf einen Studienplatz beworben und eine Zusage bekommen von den Universitäten Cambridge und Oxford.
Oh wow.
Was krass ist, die zwei absoluten Elite-Universitäten und das aus einer Arbeiterfamilie und das in einer Zeit, wo nur 10% der Studierenden weiblich waren.
Und auch was, also wollte sie auch irgendwas mit Musik studieren?
Nee, sie hat Mathematik studiert.
Oh, okay,
sie war, cool. Mochte nämlich Mathematik schon in der Schule und war super gut im Rechnen und hat dann aber das erweitert quasi und hat einen Abschluss gemacht in Mathematik und Musik, einen Doppelbachelor.
Ich stelle mir irgendwie auch vor, dass so die Anfänge der elektronischen Musik, ja, vielleicht ist das auch eine blöde Idee, aber das hat vielleicht auch schon was mit Mathematik zu tun, oder nicht?
Musik sowieso. Also
das quasi zu transferieren in den digitalen.
Das vielleicht gar nicht unbedingt so, aber grundsätzlich, Musik ist ja auch in Takten und immer in, weiß ich nicht, Viertel, Sechzehntel, was auch immer, ne? Also allein dadurch ist es ja schon Du musst irgendwie wissen, was zusammenpasst. Und es kann schon sehr theoretisch, glaube ich, auch sein, zum Beispiel Musik zu komponieren. Mhm. Also da gibt es ja auch bestimmte Grundsätze, wie ein Song funktioniert, wie die Instrumente aufgebaut sind, wie man das arrangiert. Und ich glaube, da hilft es auch schon, oder ist es jetzt nicht schlecht, wenn man so ein bisschen mit einem mathematischen Blick rangeht. Mhm. Sie hat ihre Komposition zum Beispiel auch nicht auf dieses typische Notenpapier geschrieben, sondern auf kleinkariertes Rechenpapier sozusagen. Also sie ist schon sehr mathematisch an Musik rangegangen und hat im Studium sich für die mathematische Theorie von Elektrizität interessiert. War sie schon so ein bisschen im Sonderthema drin. Und sie wollte aber dann gern was mit Musik machen und hat sich direkt nach dem Studium beim zweitgrößten Plattenlabel von England beworben, Decca Records. Die haben sie aber abgelehnt mit der Begründung, dass sie keine Frauen anstellen.
Es macht wirklich 0,0 Sinn, dass du jetzt auch hier bist. Warum?
Wann war das ungefähr?
Das war 1959.
Ah, okay.
Nach Abschluss des Studiums. Kleiner Trost, das Label hat 1962 auch die Beatles abgelehnt, weil sie meinen, dass Gitarrenbands auf dem absteigenden Ast sind. Haben sie dann, glaube ich, ziemlich schnell bereut.
Lief ja richtig gut bei denen. Ja. Vielleicht hätten sie mal eine Frau anstellen sollen, die hätte das vielleicht geregelt.
Hätte das Potenzial von den Beatles sofort erkannt.
Okay, gut.
Also sie hat keinen Job erstmal in der Musikindustrie gefunden und hat dann eigentlich so ein bisschen verschenktes Potenzial als Lehrerin gearbeitet. Hat aber...
Naja.
Ja, ist natürlich ein toller, ehrsamer Job. Ehrsam, ist das ein Wort?
Ehrbar.
Ein ehrbarer Job. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn du in Cambridge und Oxford irgendwie Mathe und Musik studiert hast und dann irgendwie an die nächste örtliche Grundschule gehst, so, das ist... Ich finde es ein bisschen bitter.
Dein Lehrer-Bashing. Ich springe jetzt einfach mal in die Bresche. Das ist doch super, wenn man so krass motiviert ist. Stell dir vor, du hast so eine motivierte Mathelehrerin gehabt.
Ich weiß nicht, ob sie so motiviert war, aber es war halt in der Zeit einfach als Frau einer der wenigen Jobs, den und Schreibhilfe quasi, den man machen konnte. Also ich glaube, da war Lehrer noch nicht so der Männer.
Ja, voll.
Oder in der Zeit gerade nicht so der Männerjob. Deswegen eher so ein bisschen bitter, weil sie halt das, was sie machen wollte, nicht machen konnte mit dem dummen Argument, wir stellen keine Frauen ein.
Ja,
und das
voll.
War halt das, was easy ging. Aber das hat sie relativ kurz nur gemacht, denn 1960 fing sie als Trainee Assistant Studio Manager bei der BBC, der British Broadcasting Company, also dem Äquivalent zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier bei uns an.
Okay, cool, super.
Es wurden wohl da offiziell keine Komponisten angestellt, die hießen immer Studio Assistants. Also wahrscheinlich...
Weil man quasi, also der künstlerische Wert von dem, was man macht, da wahrscheinlich nicht gesehen wurde, sondern du, so wie wenn du, was ja künstlerisch sehr wertvoll ist, hier die coolen Zwischentöne für unseren Podcast produzierst, dann wäre das sozusagen einfach als Job gesehen worden und nicht so als künstlerisches Werk quasi.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich eh so ein Problem der Öffentlich-Rechtlichen, was ja sehr so bürokratische Strukturen sind in England genauso wie bei uns.
Ja, voll.
Da sieht man das vielleicht nicht so. Sie hat dann quasi dieses Trainee-Programm gemacht und wollte aber relativ schnell in eine bestimmte Abteilung wechseln, und zwar zum Radiophonic Workshop, was alle verwundert hat, weil da irgendwie niemand freiwillig hingehen wollte. Da wurden Leute immer nur hinversetzt, die irgendwie woanders nicht taugten.
Okay, was macht man da?
Und sie wollte unbedingt dahin. Der Radiophonic Workshop wurde Ende der 50er von der BBC gegründet oder von einem näher Angestellten. Und das war die Abteilung, die elektronische Musik gemacht hat. Und zwar als, heute sagt man wie so Foley-Artists, die so Sachen vertonen. Also die haben für Radio- und Fernsehformate Hintergrundgeräusche und so Musik, die im Hintergrund lief und sowas gemacht.
Haben die das auch so verzerrt? Die Stimmen so, wah, 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 wah,
wah. Ja, die haben...
Morning Show.
Ich weiß nicht, ob die sowas auch gemacht haben. Aber im Endeffekt Soundeffekte, elektronische Soundeffekte haben die gemacht. Und das fand ich schon relativ spannend, wie das entstanden ist. Der BBC-Vorstand wollte nämlich nicht, dass im Namen dieser Abteilung das Wort Musik drin vorkommt, weil sie Angst hatten, dass dann die Musikergewerkschaft und andere Abteilungen sich aufregen, weil die halt elektronische Sachen gemacht haben und keine handgemachte Orchestermusik oder sowas. Und deswegen dieser etwas seltsame Name Radiophonic Workshop.
Cool, okay.
Also das war schon, wurde so sehr stiefmütterlich behandelt. Ich meine, wir sprechen von den späten 50ern. Mir war da noch gar nicht klar, dass man da schon über elektronische Musik irgendwie gesprochen hat. Mhm. Also man war sich noch nicht so richtig sicher bei der BBC, was fängt man damit überhaupt an. Und die Arbeit, die die gemacht haben, da gibt's auch BBC-Beiträge aus der Zeit. Zum Beispiel aus einer Serie, oder die hieß, ich glaube, Tomorrow's World, wo sie immer so ein bisschen Zukunftsvisionen vorgestellt haben und Leute, die an Zukunftsthemen forschen. Mhm. Ich habe da zum Beispiel von 1989 einen Beitrag gesehen darüber, wie wir 2020 wohnen werden. Es war unterhaltsam, aber teilweise auch sehr richtig und sehr gut getroffen, die Vorhersage. Und die haben eben sich dann auch mit dieser elektronischen Musik da beschäftigt.
Okay, cool.
Und da sieht man eben, wie die Sounds und Musik produzieren. Zum Beispiel werden einzelne Geräusche aufgezeichnet, wenn man zum Beispiel auf eine Kuhglocke haut oder auf leere Weinflaschen oder auf einen Topfdeckel. Und diese einzelnen Geräusche, die dann auf einem Tonband richtig oldschool klassisch sind, werden dann langsamer oder schneller abgespielt, geloopt, rückwärts gespielt. Die Tonbänder werden zerschnitten und neu zusammengeklebt. Und wenn man da was aufgezeichnet hat, war es auch so, nicht wie heute, kannst du ja theoretisch auf deinem Handy in der U-Bahn nebenbei auf dem Weg zur Arbeit irgendwie einen Song in GarageBand produzieren,
ja,
wo alle Instrumente schon eingespielt sind in allen Tonarten. Und damals, um Songs aufzunehmen, standen ganz viele von diesen riesigen Tonbandgeräten, die wie so ein großer Drucker quasi waren.
Ach so, du musstest alles parallel.
Es wurden alle gleichzeitig abgespielt. Oh, also auf einem Tonband war immer nur ein Instrument ein Geräusch. Klar. Und die mussten dann alle gleichzeitig gedrückt werden. Dann wurde quasi der Sound aus dem Raum aufgenommen.
Ja, ja.
Also die hatten, das Studio von diesem Workshop war eine ehemalige Rollschuhlaufhalle, Roller Rink. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Gibt es das im Deutschen? Rollschuhbahn.
Ja.
Also eine große Fläche, da waren zwei große Studios drin, die halt wirklich nur voller Technik standen. Also allein das ist schon der Hammer, das haben wir heute alles in dem Handy.
Ja, bitte.
Und die haben zum Beispiel auch hinten dann diese Tonbandgeräte aufgeschraubt und da ein bisschen so drin rumgeschraubt und Sachen verbogen, um dadurch auch so ein bisschen eine Veränderung des Sounds hinzubekommen und haben da halt wirklich experimentell gearbeitet. Und ich habe noch einen kleinen Ausschnitt von diesem Interview mit Darby Shire dabei, den will ich dir jetzt mal eben vorspielen.
If the sound we want exists already in real life, say, we can go and record it. We can get the lower sounds we need from the rhythm by slowing down the tape. And the higher sounds by speeding up the tape. And then all we have to do is cut the notes the right length. We can join them together on a loop and listen to them.
Das ist ja ultra cool. Also soll ich noch mal kurz beschreiben, was man sieht quasi?
Ja, gerne.
Also man sieht sie, Delia, in diesem Tonstudio und wie sie eben mit so einem großen, riesigen Gerät aufnimmt und so abmischt, während sie erzählt, was sie macht. Und das ist ganz süß, weil sie hat so Lackschüchen an und so eine hautfarbene Strumpfhose und das wippt dann zu dieser elektronischen Musik, die sie da gerade herstellt und loopt. Und loopen ist ja auch was super Modernes irgendwie. Ich finde es total süß, sie da zu sehen in ihrem 60s-Outfit und wie sie das alles zusammenmischt. Und ich finde, das Endprodukt klingt auch schon total nach Doctor Who oder auf jeden Fall so außerirdisch, so ein bisschen alienesk, was sie da herstellt.
Voll und auch immer so, also ich finde es auch ein bisschen spooky. Ne? Es ist mal so ein bisschen so, also die singende Säge, aber halt alles komplett elektronisch produziert.
Aber hört euch jetzt mal das Doctor Who-Intro an, weil ich finde, das klingt voll so. Doctor Who! Okay.
Und was auch ein bisschen spooky ist, ist, sie hat in einem Interview erzählt, was ihre Inspiration für ihre elektronische Musik war. Und sie ist ja im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen und wurde nach einem besonders schweren Angriff der Deutschen auf die Stadt, in der sie wohnte, quasi aufs Land geschickt, zu der Familie ihrer Eltern, also den Familien ihrer Eltern.
Ja.
Und sie meinte, da waren halt noch so Kopfsteinpflasterstraßen. Und wenn morgens die Arbeiter zu den Mühlen gegangen sind, die hatten halt noch so Holzklocks an. Dieses, wenn sie im Bett lag morgens und dieses Klockern auf dieser Kopfsteinpflasterstraße hörte, sie meinte, das ist einer der größten Einflüsse für ihre elektronische Musik. Also dieses Klock, Klock, Klock.
Cool,
also,
ja.
Und auch die Sirenen, die bei Luftangriffen quasi gewarnt haben, die Bevölkerung. Sie meinte, als Kind war das halt so totales, abstrakte, irgendwie elektronische Geräusch, von dem man nicht wusste, wo es herkommt, aber auch total furchteinflößend. Und sie sagte, das waren so die Haupteinflüsse, um Musik zu machen. Für sie war das schon elektronische Musik.
Wow, okay. Super spannend.
Voll. Und naja, sie war dann eben im Stereophonics Workshop, hat da ganz verschiedene Aufgaben gemacht, eben vor allem diese Soundeffekte für Fernsehen und Radio. Und dann kam eben der Auftrag, eine Titelmelodie für eine neue Sendung zu produzieren. Die lief ab 1963 und das ist auch eine BBC-Produktion ursprünglich gewesen. Also es war eine eigene Produktion und die brauchten eben noch ein Titellied und haben einen Komponisten damit beauftragt, also jemand Externes, weil sie haben ja selber keine Komponisten beschäftigt. Und der hatte halt ein Stück komponiert auf Papier und dachte aber, das kann man so gar nicht umsetzen. Und hat sich dann, wurde dann, ich weiß nicht, wie genau das lief, ob er sich an den Workshop gewendet hat oder ob die BBC gesagt hat, probier's doch mal bei denen mit den Soundeffekten.
Geil, und dann kam Celia mit ihrem Kästchen Papier und hat gesagt, so, das mischen wir jetzt mal neu ab.
So war es im Endeffekt. Also er hat ihr die Noten gegeben und er hat's geschrieben und sie hat's quasi arrangiert, könnte man sagen.
Cool.
Und das ist eben eines der ersten komplett elektronisch produzierten und arrangierten Titellieder überhaupt im Fernsehen gewesen. Und der Komponist Ron Grainer sagte wohl, als er das zum ersten Mal gehört hat, also er war total erstaunt, dass man das umsetzen konnte und hat wohl zu Derbyshire gesagt, hab das wirklich ich geschrieben? Also er konnte es gar nicht glauben und sie hat darauf geantwortet, das meiste. Ja. Also, okay. Sie hat schon gesagt, so ja, also ich habe auch schon einen Anteil daran quasi, wie es klingt. Und dann war es so, und da kommt jetzt nämlich der Credit-Klau. Kommen wir zum Deep-Talk.
Deep, wer ist der Deep?
Obnoxious.
Obnoxious.
Oppressive.
Oppressive.
Vicious.
Vicious.
Ruthless.
Ruthless.
Cold-blooded.
Cold-blooded.
Heartless.
Heartless.
Deep Talk.
Genau, es ist tatsächlich eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die durch total blöde Vorgaben, die auch irgendwie gar nicht so richtig begründet sind, einfach dafür gesorgt haben, dass sie von dem bekanntesten Intro einer Fernsehsendung in England überhaupt keinen Cent mit verdient hat, außer ihrem normalen Gehalt. Und zwar?
Ach so, also sie hat auch keinen, sie hat es in ihrer regulären Arbeitszeit geschaffen. Das heißt, sie hat jetzt auch keinen, also keinen extra Geld-Tantiemen.
Tantiemen. Sie hat wortwörtlich einfach keinen Credit bekommen. Also die BBC hatte eben diese Regelung, dass Angestellte nicht, also erstmal keine Urheberrechte bekommen, die liegen bei der BBC. Mhm. Und auch nicht namentlich zum Beispiel im Abspann oder sowas genannt werden.
Aber der Komponist des Stückes, wird der denn genannt?
Ja, Ron Grainer wird genannt, weil er war ja krass. Von extern sozusagen. Mhm. Er wurde ja nur beauftragt und war kein richtiger Angestellter der BBC. Das heißt, es stand 50 Jahre lang Titelmelodie Ron Grainer.
Oh, wow.
Und das erste Mal wurde Derbyshire genannt, zum 50-jährigen Jubiläum der Sendung, als eine Sonderfolge 2013 gemacht wurde, da stand sie das erste Mal als Co-Komponistin sozusagen im Abspann.
Hat sie da denn noch gelebt? Also hatte sie noch was von diesem späten Ruhm in Anführungszeichen?
Nee, sie ist 2001 gestorben. Oh. Was man sagen muss, Ron Grainer hatte sich eingesetzt bei der BBC dafür, dass sie als Co-Komponistin genannt wird.
Also
aber
er
die
ist
BBC
keine,
hat sich geweigert.
Er ist gesagt, keine Copycat in diesem Fall.
Nee, er überhaupt nicht. Also er war wirklich beeindruckt von ihrer Arbeit und hat auch ihren eigenen künstlerischen Anteil anerkannt. Aber die BBC hat gesagt, sorry, Firmenpolicy geht nicht.
Ja, wild.
Und das sagt in dem Interview ihr Mann auch, der glaube ich jetzt noch lebt, der sagt auch, also damit hätte sie richtig viel Geld verdienen können. Das wird so viel gespielt und schon seit so Ewigkeiten genutzt. Aber sie hat wirklich kein Penny.
Ja.
Nee, was ist es in England?
Penny and Penny? Dime?
Kein Penny und kein Dime hat sie gesehen.
Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, hätte sie vermutlich zu der Zeit auch niemals die Möglichkeit gehabt, das umzusetzen, hätte sie nicht beim BBC gearbeitet. Also dass sie dann in diesen super unpopulären Workshop gekommen ist und die dann da so rumexperimentiert hat. Das sind ja alles auch eine Verkettung der krassesten, glücklichsten Umstände so. und dass die dann überhaupt, dass sie dann Frauen überhaupt angestellt haben und so weiter und so fort. Also die Wahrscheinlichkeit quasi, dass sie dieses Stück, so wie es ist, so cool hätte komponieren können, wenn sie frei gearbeitet hätte oder was auch immer, ist ja super gering. Also das finde ich ja. So, also damit will ich überhaupt nicht sagen, oh, soll sie doch dankbar sein, sondern ich finde es einfach auch krass, dass man ihr da, also was sie da für coole Sachen entwickelt hat und mit den technischen Geräten, die sie da hatte, von der Mathelehrerin ja. Dann plötzlich zur Komponistin eines zur der Mutter bekanntesten Intro. Ja, und dass sie jetzt als Mutter der elektronischen Musik bezeichnet wird. Also ich weiß natürlich nicht von wem.
Aber also die zum Beispiel Aphex Twin und die Chemical Brothers, das sind schon so krasse Elektro-Artists, die sie als einen ihrer Einflüsse nennen.
Wow, also das ist mega cool.
In der Szene ist sie bekannt, sage ich mal heute. Und ein Problem stellt sich halt noch dar, nicht nur, dass sie kein Geld dafür gesehen hat, sondern dadurch, dass sie ja nicht offiziell als Urheberin geführt wurde, konnte sie ja auch nichts dagegen unternehmen, dass der Song in den folgenden Jahrzehnten immer wieder überarbeitet wurde. Also ich glaube ab 1980, glaube ich, haben die den öfter überarbeitet oder jede Staffel noch mal ein bisschen geändert. Und sie fand das wohl auch überhaupt nicht gut, wie sie es geändert haben, aber konnte überhaupt nichts dagegen sagen, weil sie ja gar keine rechtliche Grundlage hatte. Mhm. Also da wurde auch ihr Werk dann so ein bisschen verzerrt und das hat sie wohl auch ziemlich geärgert. Sie ist aber nie rechtlich dagegen vorgegangen. Was ich noch ganz lustig fand, sie ist oder hat in den späten 60ern ein eigenes Studio mit zwei Kollegen gegründet, wo sie für die Standard Music Library, also das ist heute quasi, würde man sagen, eine Datenbank für GEMA-freie Musik, komponiert hat, auch elektronische Musik. Und die Songs, die sie in dieser Datenbank hatte, wurden wohl auch für Konkurrenz-Science-Fiction-Serien zu Doctor Who genutzt. Also das heißt, die Konkurrenz hat dann das benutzt, aber dadurch, dass das eben aus dieser urheberrechtsfreien Datenbank kam, wurde sie da wahrscheinlich auch nicht offiziell als Urheberin irgendwo im Abspann oder so aufgeführt. Sie hat dann später noch zum Beispiel einen Song geschrieben für einen Kurzfilm von Yoko Ono, für Modeschauen und sogar auch für Produktion der Royal Shakespeare Company in den 60ern. Also da wurden Shakespeare-Stücke dann mit ihrer elektronischen Musik im Hintergrund aufgeführt. Auch ziemlich cool.
Super futuristisch. Vielleicht war sie auch selbst eine Zeitreisende und hat gedacht, ich bringe jetzt die elektronische Musik in die Vergangenheit.
Also sie kommt eigentlich, meinst du, sie ist eigentlich so alt wie wir ungefähr?
Ja. Krass, okay.
Und sie hat dann aber 1975, also als sie in ihren 40er Jahren war, der Musikproduktion den Rücken zugekehrt, weil wohl sie sich da nicht mehr so richtig zurechtfand. Der Synthesizer war da langsam populär und elektronische Musik wurde auch immer populärer, aber es war halt nicht so ihre Art. Ich glaube, sie hat sich da einfach nicht mehr heimisch gefühlt und hat danach dann noch in der Kunstgalerie und als Assistentin eines chinesischen Künstlers gearbeitet und in einer Buchhandlung. Sie starb dann 2001 im Alter von 64 Jahren. Und ein quasi Kollege von ihr, der später in diesem Workshop, im Radiophonic Workshop bei der BBC gearbeitet hatte, der hat dann ihren Nachlass übernommen und hat es aufbereitet und mittlerweile ist der an der Uni Manchester als Dauerleihgabe und wurde auch digitalisiert, ist bis heute aber nicht irgendwie irgendwo veröffentlicht, weil es halt immer noch Probleme mit den Urheberrechten gibt.
Okay.
Was ein bisschen schade ist.
Ja, voll.
Die BBC hat ein Jahr nach ihrem Tod schon ein Radioschauspiel über sie und über ihr Leben gesendet.
Ja, reichlich
spät.
Also
sie irgendwie geehrt, aber ja, ein bisschen komisch. Und es gibt, das kann ich allen jetzt noch ans Herz legen, eine Kurzdoku, eine experimentelle über sie und über ihr Leben von 2009. Die heißt The Delian Mode. Die ist auch bei YouTube. Die kann man sich angucken. Ist 25 Minuten. Man kriegt Eindrücke von ihr und ihre Arbeit ist sehr spannend. Verlinken wir euch in den Shownotes.
Richtig.
So. Und, oh, das muss ich noch sagen, weil den Titel fand ich so sweet. Sie wird auch erwähnt in einer Doku über die Pionieren der elektronischen Musik und die Doku heißt Sisters with Transistors.
Oh mein Gott.
Schwestern mit Transistoren.
Das wäre auch ein richtig guter Name für eine Punkband.
Ja.
Ja.
Sehe ich auch.
Why would a man be there? No, it's actually pissing me off. Oh my God, it pisses me off. Why would a man be there? Why would a man be there?
Und ich habe jetzt die perfekte Überleitung zum Tatort. Julia, halt dich fest. Da ist eine Connection, als hätte ich sie geschrieben, du. Und zwar, der Radiophonics Workshop, hatte ich ja schon gesagt, wurde von einer Frau mitgegründet, nämlich Daphne Oram. Die war die erste Frau überhaupt, die ein elektronisches Musikinstrument erfunden hat und hat eben 1958 den Workshop gegründet. Und die hat selber auch elektronische Songs geschrieben und ein Teil eines Songs von ihr wurde 1962 für den Vorspann des ersten James-Bond-Films genutzt und sie hat natürlich keinen Credit dafür bekommen.
Ja, okay. Surprise, surprise.
So, und wo ist jetzt der Übergang von James Bond zum Tatort?
Es gibt ein Fadenkreuz.
Das Fadenkreuz. Stell dir mal den James-Bond-Vorspann, ist immer dieser Blick durchs, wie heißt denn das auf Deutsch, den Lauf hindurch guckend auf eine Person und der Tatort-Vorspann?
Ja,
und
ja,
jetzt kommst du.
Jetzt komm ich, danke. Ja, dieser berühmte Vorspann, den du gerade schon angerissen hast, den gibt es tatsächlich schon, seit es die erste Folge von Tatort gegeben hat, nämlich 1970. Und ich kann das ja nochmal beschreiben. Also es sind diese ganz eisblauen Augen in Nahaufnahme. Dann gibt es dieses Fadenkreuz und dann eine flüchtende Person, die über den nassen Asphalt rennt. Und am Schluss auch einen Fingerabdruck. Also das ist wirklich schon ein ikonisches Intro, könnte man sagen. Und die Musik, die für dieses Intro komponiert wurde, ich weiß nicht, ob wir jetzt was Echtes einschneiden. Also ihr werdet das hören, ob wir uns jetzt mit dem Xylophon dieses Intro covern oder ob wir es doch schaffen, GEMA-frei hier was einzuspielen. Da müssen wir uns vielleicht nochmal über die Rechtslage informieren. Aber ich weiß, dass auch mindestens ein Jurist diesen Podcast hört. Also,
Können wir den fragen?
Entweder fragen wir ihn oder er verklagt uns.
Cool.
Zwei Möglichkeiten.
Also wenn er die Wahl hat, jetzt wird er es wahrscheinlich eher verklagen, oder?
Also genau, die Titelmusik, die ihr jetzt vielleicht gehört habt, die stammt von Klaus Doldinger. Das wird später vielleicht nochmal wichtig, deswegen betone ich das so. Genau, also der Komponist, jetzt wird es wichtig.
Jetzt. Habt ihr es noch im Kopf?
Habt ihr es noch? Wer war es? Der verdient tatsächlich wegen der GEMA mit jeder Ausstrahlung des Tatorts bis heute seine Tantiemen, wo wir wieder bei diesem wunderschönen Wort sind. Und das gilt allerdings nicht für alle, die an diesem Intro beteiligt waren. Und darüber sprechen wir heute. Und zwar über die Grafikerin Christina Böttrich-Merjanova oder Merjanova. Bei mir gibt es ein Problem, was es jetzt bei dir und bei Dr. Who nicht so gab. Und zwar findet man super wenig über diese Person. Also außer Artikel zu diesem Rechtsfall und diesem Rechtsstreit und dem Gerichtsverfahren gibt es eigentlich fast gar nichts über sie. Also keine Interviews, keine Dokumentationen. Und normalerweise ist das immer ein guter Weg zu hören, wie sich der Name der Person aussprechen lässt. Also es ist ein bulgarischer Name und deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich jetzt immer Christina Böttrich-Merjanova sage und falls es eigentlich Merjanova ausgesprochen wird, dann slidet mir bitte in die DMs und rügt mich dafür. Genau, also es ist eine Grafikerin, die, ich fange mal ganz früh an. Also sie ist in Sofia in Bulgarien geboren, 1933. Und der erste große biografische Punkt, der mir zumindest bekannt ist, ist 1968. Und da wohnt sie schon in Deutschland und ist schon verheiratet mit Hans-Joachim Böttrich, deswegen auch ihr Doppelname, Böttrich-Merjanova. Und sie schreibt mit ihm zusammen das Kinderbuch Jakob der Ausreißer. Und sie hat dieses Kinderbuch illustriert. Also sie ist Grafikerin. Und bereits ein Jahr später, sie arbeitet in diesem Zeitraum für eine Agentur, für eine Grafikagentur. Und da ist es eben nicht so, dass sie bei den Öffentlich-Rechtlichen angestellt ist, sondern der öffentlich-rechtliche Rundfunk beschäftigt quasi diese Grafikagentur und beauftragt die für dieses neue Sendeformat, den Tatort, auch richtig crazy, sich ein Intro zu überlegen. Und das hat sie dann später angegeben. Laut eigenen Angaben hat sie alleine das Konzept geschrieben für den Vorspann, also die komplette Abfolge. Sie hat auch die Animationen alleinig umgesetzt, sagt sie, und sie hat die Dreharbeiten dafür geleitet. Aber, und das ist eben das Problem, sie arbeitet für diese Werbefirma und es gibt, zumindest gab es während des Gerichtsverfahrens, keine schriftlichen Vereinbarungen, die sie im Nachhinein vorweisen kann, wo eben steht, Frau Böttrich-Merjanova hat das und das gemacht, sondern quasi die Rechnung wird geschrieben von der Firma und da steht drin, die Firma hat das und das gemacht, aber da steht jetzt nicht, Frau XYZ hat was gemacht, sondern die Firma schreibt eine Rechnung, fertig. Also ich glaube, vermutlich ist das auch heute noch so, dass da nicht im Einzelnen draufsteht, welcher Praktikant, welche Praktikantin da jetzt was gemacht hat. Aber das ist eben dann im Nachhinein, viele Jahre später, das Problem gewesen.
So. Aber also, ja, okay, weil ich überlege gerade, was ja immer noch passiert heute und was damals bestimmt auch schon passiert ist, dass du quasi, wenn du das ausschreibst, also du musst es ja ausschreiben als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wenn du einen Auftrag vergeben willst, dann schreibst du ein Leistungsverzeichnis rein. Ja. Also was genau soll gemacht werden? Was beinhaltet das alles? Da steht dann noch sowas wie Regie führen mit drin.
Ja, ja, genau. Aber okay, das würde die Firma natürlich dann schreiben. Aber da steht eben nicht, welche Person das macht. Okay. Und das ist einfach sehr schwierig, das nachzuverfolgen, ob sie das sozusagen wirklich alles alleine umgesetzt und gemacht hat. So. Okay. Und sie hat dann, oder die Firma, oder sie hat für diesen Vorspann dann 2500 D-Mark damals erhalten. Also umgerechnet jetzt so 1300 Euro, was zu der Zeit schon ziemlich viel war für so einen einfachen Vorspann. Also vor allem, wenn man sich mal überlegt, was man sich halt damals mit 2500 Mark, konntest du dir einen halben Gebrauchtwagen, glaube ich, kaufen. Also es war schon viel Geld. Aber wenn man sich überlegt, wie viel, also es gibt, ich kann ja mal hier ein bisschen Statistik droppen, also es gibt mittlerweile über 1200 Episoden Tatort. Und die werden natürlich nicht nur einmal gespielt, sondern immer und immer wieder. Es gibt ja so Folgen, die man immer wieder sieht. Und man schätzt, dass die Folgen insgesamt über 30.000 Mal über die Bildschirme der unterschiedlichen Sender, es gibt ja auch eine WDR, BR, ARD und so weiter, geflimmert sind. Also wenn man sich das mal überlegt, das weiß man natürlich vorher nicht, wie oft dann diese Serie, wie erfolgreich die ist. Aber Tatort ist nun mal eine der erfolgreichsten deutschen Krimiserien. Und dass es dann eben nicht anteilig bezahlt wird, so wie zum Beispiel von diesem besagten Komponisten, sondern dass sie einmal ein festes Gehalt bekommt und dann nie wieder, das ist schon wild.
Aber hast du irgendwelche Infos dazu, wie viel dieser Komponist bisher damit verdient hat? Was ist sein Net Worth? Kann man das googeln? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Schwer zu sagen, nee. Also kann ich nicht sagen. Ich kann dir nur noch sagen, dass die Augen und die Beine aus diesem bekannten Vorspann, die gehören Horst Lettenmeier.
Wow.
Und der ist auch ein Schauspieler gewesen und der hat damals eine Tagesgage von 400 Mark bekommen. Auch wild.
Also die Grafikerin hat 6-mal so viel für die gesamte Arbeit an diesem Vorspann bekommen, das wahrscheinlich Monate gedauert hat, wie er für wahrscheinlich einen halben Tag Filmarbeit.
Das ist eine gute Frage, wie lange das gedauert hat, wie oft er da über den Asphalt laufen musste. Aber auch das ist, genau, also bei ihm ist es ja im Prinzip das gleiche Problem. Er wird auch nur einmal bezahlt und er kriegt auch nicht, es gibt da nicht so eine Art GEMA, dass er für seine Beine dann jedes Mal bezahlt wird oder so, sondern das ist auch ein einmaliges Gehalt, was dann auch wiederum nicht so viel ist.
Und das ist wahrscheinlich das legendärste Auge der deutschen Fernsehgeschichte.
Könnte man sagen. Ich habe noch ein kleines Quiz für dich vorbereitet.
Du hast ein Quiz gemacht?
Ja, ja, also ich habe es versucht, aber deine Quizzes sind spannender, das sage ich direkt.
Nein, also, deine Quizzes sind spannender.
Du legst auf.
Du legst auf.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer lustigen Rateshow.
Also 1970 läuft ja die allererste Tatortfolge im deutschen Fernsehen. Und meine Frage an dich ist, wie hieß sie wohl in deinen Augen? Hieß sie A, Tötung nach Rezept, B, Taxi nach Leipzig oder C, wow, Trennung nach Liebe?
Ich würde das Erste sagen. Was war das? Mord nach Rezept?
Tötung nach Rezept.
Irgendwie das mit dem Leipzig könnte es auch sein, aber das ist ein bisschen Panne auch. Nee, ich glaube, das mit dem Rezept.
Tatsächlich ist B richtig, also
nein,
Taxi nach Leipzig. Und das fand ich auch total spannend, weil es ist ja eine Bundesrepublik-Produktion. Und ich habe mich auch versucht, so ein bisschen in diesen Plot einzulesen, weil ne, Leipzig ist ja Osten. Und wie haben die das dann gemacht? Und da wurden auch so teilweise an dann so Raststätten in der DDR gedreht und so. Also super spannend. Ich habe mir schon vorgenommen, diesen Tatort mir mal anzugucken.
Also das Taxi ist auch wirklich in den Osten rübergefahren.
Ja.
Das war die direkt eine...
Das war nicht nur eine Metapher.
Eine Doppeldeutschland-Folge quasi.
Ja, total krass. Also das finde ich spannend, weil später gab es dann ja im Osten den Polizeiruf. Also Polizeiruf 110 ist eine ostdeutsche Produktion und Tatort ist halt so ein Urwest.
Ach, das wusste ich
Bessie-Ding. Nicht. Mittlerweile gibt es natürlich in allen möglichen ehemaligen Oststädten auch ein Tatort-Team. Mhm. Aber ich finde es cool, dass gerade die erste Folge dann hier so im Sinne der Verständigung.
Naja, solange sie nicht so, der Mörder ist ein Ostdeutscher. So, also
ich weiß es tatsächlich nicht. Schlecht frame. Ich weiß es nicht, aber es ist gut, es ist eine super gute Überleitung. Denn es geht um Mörder und Täter und Opfer. Mittlerweile gibt es ja sehr gemischte Teams. Es gibt Kommissarinnen, es gibt Kommissare. Das hat aber auch ein bisschen gedauert. Es hat ganze 7 Jahre gedauert, bis die erste Kommissarin im Dienst war. Also zuerst waren es immer nur Kommissare.
Also 77 war die erste Kommissarin.
Genau, genau.
Das finde ich,
ja.
Ist es traurig, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, das ist früh?
Nö, ist nicht traurig.
Okay.
Meine eigentliche Frage wäre aber gewesen, was glaubst du, was so Opfer- und Täterstatistik im Tatort angeht? Also wer glaubst du sind häufiger Leichen, wer glaubst du sind häufiger Täter oder hast du da keine Meinung zu?
Naja, also wenn man von der Realität ausgeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Opfer deutlich häufiger weiblich sind und die Täter meistens männlich.
Ist das so aber? Meinst du, ja. Das ist die Realität, dass es mehr...
Also wenn es um Mord geht, auf jeden Fall.
Also wenn es...
Also bei, ich weiß nicht, bei den Opfern, das kommt ja auch darauf an, was man alles mit reinrechnet. Aber wenn man schon mal alleine schaut, wie viel Femizide im Jahr in Deutschland passieren. So, ja, gut, und das okay. sind halt in der Regel Männer, also...
Ich kann dazu nicht sagen, ob es jetzt... Also das würde ich... Naja, ich will mich jetzt hier nicht aufs Glatteis weisen. Ich halte mich an die Statistik von tatortfundus.de.
Die einzig wahre Quelle für Mordstatistiken in Deutschland.
Korrekt, also der Stand ist 2016... Aber laut dieser eindeutigen Statistik ist es so, dass bisher 70% der Leichen und sogar 3/4 aller Täter männlich waren.
Hm, okay.
Also eine starke, stark maskulin ausgeprägte Serie. Viele, viele männliche Leichen, viele männliche Täter.
Männer regieren die Welt.
oder zumindest das westdeutsche Fernsehen. Gut, so also sozusagen der Stand der Dinge. 2010, und das ist eigentlich, wo die Grafikerin dann wieder so eigentlich das erste Mal so richtig ins Scheinwerferlicht rückt und wo eben auch alle Artikel, die ich darüber gelesen habe, ansetzen. Das ist das Jahr 2010 und da klagt Christina Böttrich-Merjanova und reklamiert eben, dass sie die eigentliche und vor allem einzige Schöpferin dieses Trailers ist und möchte jetzt viele Jahre später, 40 Jahre um genau zu sein, endlich auch finanziell am Erfolg der Serie beteiligt werden, nachträglich. Und sie hat gegen die beiden Sendeanstalten, den Bayerischen Rundfunk und den Westdeutschen Rundfunk, geklagt. Also das sind beides Sender eben aus diesem großen ARD-Verbund.
Aber zum Beispiel, ich meine, der Bremer Tatort wurde ja dann auch vom Norddeutschen Rundfunk, vom NDR produziert. Mhm. Weißt du, warum sie nur gegen diese beiden und nicht gegen alle?
Na, vermutlich war der BR damals ihr Auftraggeber, weil sie in München gewohnt hat. Und,
ja, okay.
Und der Westdeutsche, vielleicht ist der Westdeutsche so der da drüber liegend oder so.
Mhm,
ich weiß es nicht. So, genau. Und sie beruft sich auf einen Paragraphen, den ich gleich noch ein bisschen ausführlicher behandle, den sogenannten Paragraphen 32a, das Urheberrechtsgesetz. Und der besagt eben, wenn es ein wirklich großes Missverhältnis gegeben hat zwischen dem Ertrag, den du bekommen hast, also in ihrem Fall diese 2500 Mark, und den Vorteilen aus der Nutzung dieses Werkes, dann steht dir eine Nachvergütung zu. Also ne, du weißt vorher nicht, wie erfolgreich ist die Serie, du kriegst 2500 Mark und dann stellt sich raus, ist leider ultra erfolgreich. Dann würde dieser Paragraph greifen und sagen, ja gut, okay, dann steht ihr das zu, dass sie dementsprechend ein bisschen mehr erhält.
Mhm.
Aber es war trotzdem eine sehr mutige Klage, würde ich mal sagen. Denn dieser besagte Schauspieler mit den Augen und den Beinen.
Horst hieß er, ne?
Horst Lettenmeier, glaube ich, ja genau. Der hat vorher auch schon geklagt und der war mit seiner Klage unterlegen. Also das wusste sie oder das hätte sie rausfinden können, dass er das auch schon versucht hat, was sie versucht hat. Und bei ihm hat es nicht geklappt.
Apropos Mann. Apropos Mann. Ich würde jetzt gerne nochmal auf eine Frau zu sprechen kommen.
Es ist ganz interessant. Ich habe auch noch mal so eine Art, also es war, ist nicht das Plädoyer gewesen, aber ich habe die Begründung ihres Anwalts gelesen, der gesagt hat, warum, ne, weil es ist so das klassische Argument, ja, warum hat sie denn nicht schon viel früher geklagt? 40 Jahre später, sie haben ein bisschen jubiliert. Der hat halt gesagt, dass 2002 diese Gesetzgebung geändert wurde und möglicher gemacht wurde, dass man wirklich Forderungen stellen kann auf nachträgliche Vergütung. Mhm. Aber ich war tief drin in der juristischen in der juristischen Juristerei. Nee, ich war in so einem Juraforum und da hat so ein Anwalt sich darüber ausgelassen, dass dieser Paragraph 32a voll die Farce ist und eine der größten Enttäuschungen der deutschen Gesetzgebung. Was? Also weiß ich jetzt nicht, ob ich eben so folgen kann, aber er sagt eben, also man nennt diesen Paragraph auch so im Volksmund den Bestseller-Paragraphen. Mhm. Und vor allem die Filmwelt zum Beispiel haben sich halt total darüber gefreut, dass es jetzt endlich möglich ist, diese Nachvergütung zu bekommen. Aber dass diese Hoffnung ist eben sehr häufig enttäuscht wird und eigentlich die Rechtsprechung diesen Paragraphen total negiert und es eben in den seltensten Fällen klappt, dass man wirklich dann noch Anspruch hat und wirklich noch im Nachhinein Geld bekommt. Also so zumindest dieser besagte Jurist.
Es ist ja auch, also was ja nicht drin steht in den Paragraphen ist, wie groß muss dieses Missverhältnis sein? Also
ja,
ab wann greift das? Ist das, wenn ich einmal 100 Euro bekommen habe und damit wurde eingespielt mit dem Fernsehclip oder was auch immer, in dem ich war, wurde 2000 Euro eingespielt, dann wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, wenn man sich überlegt, der Tatort läuft seit 1970, das sind jetzt über 50 Jahre.
Ja, ich glaube, das ist dann so ein bisschen Ermessenssache, wenn ich das mal ganz juristisch ausdrücken
darf. Und bisher hat anscheinend kein Richter oder keine Richterin abgewegt, ermessen, dass die Diskrepanz sozusagen groß genug ist zwischen ihrer einmaligen Zahlung und dem Gewinn, der damit erzielt wurde.
Ja. Krass. Außerdem hat der Anwalt noch gesagt, dass Böttrich Merjanova längere Zeit im Ausland gelebt hat. Ich konnte das leider nicht verifizieren, aber und dann auf diesen Fall aufmerksam geworden ist, auf einen anderen wichtigen Fall, nämlich es ging um den Film Das Boot. Wo auch Herbert Grönemeyer
Herbert.
Und der Chefkameramann von Das Boot, der hat wohl ebenfalls mit Berufung auf diesen Paragraphen geklagt und der hat gewonnen und der hat dann nachträglich noch zu, ja, du schaust so total begeistert.
No way.
Der hat nachträglich noch Geld bekommen.
Warte, also ich denke mir halt, es gibt ja viele Kameramenschen an so einem Dreh und als klar machst du die Einstellungen und die Schwenks und was weiß ich, aber du schneidest es ja nicht. Also
okay,
ich wege jetzt mal ab.
Er hat es nicht verdient.
Ich würde ja sagen, sie hat es dadurch verdient, weil sein Anteil am Endprodukt, sein kreativer Anteil ist ja viel geringer, als wenn du einen Vorspann, der seit 50 Jahren, den jeder in Deutschland wahrscheinlich im Kopf hat ungefähr.
Ja, aber es sind halt nicht die gleichen Gerichte, nicht die gleichen Richter, es sind eben immer andere Umstände und das zeigt sich auch hier. Ich möchte nur noch mal kurz sagen, dass es eben nicht nur ums Geld ging, sondern Böttrich Merjanova ging es vor allem auch darum, als Urheberin überhaupt genannt zu werden.
Mhm.
Also die Forderung der Klage war auch, dass sie im Vor- oder im Abspann genannt wird. Und der BR hat argumentiert, dass das unüblich sei, also dass die Leute, die das kreiert haben, dass das einfach nicht passiert.
Wie bei der BBC im Endeffekt.
Genau, und daraufhin hat der Anwalt eben gesagt, nur weil es diese Unsitte in der Branche gibt, muss sie ja nicht berücksichtigt werden. Also die sind all in gegangen, die haben quasi gesagt, wir möchten die Nennung und wir möchten Geld. So.
Die Nennung ist ja wohl auch das Mindeste.
Also spannenderweise hat das Landgericht München dann 2010 gesagt, fein, machen wir. Also Böttrich Merjanova hat das Recht zugesprochen bekommen, als Urheberin genannt zu werden und ihr wurde ein Zahlungsanspruch zugesagt eben dieser umfangreiche Auskunftsanspruch, also dass sichergestellt wird, dass klar ist, sie ist die Urheberin. Und das war voll, also ich war natürlich jetzt nicht dabei, aber angeblich war das so voll, ging so ein Aufschrei durch die gesamte, durch das gesamte juristische Personal, weil das eben so unüblich war, dass der Person wirklich komplett Recht gegeben wird. Der Fall ist allerdings in Berufung gegangen. Das heißt, nach dem Landgericht geht es in nächster Instanz vor das Oberlandesgericht und die hat die Klage dann in zweiter Instanz abgewiesen mit der Begründung, dass der Vorspann für den Erfolg der Serie von untergeordneter Rolle ist. Gut.
Aber ich weiß nicht, wie tief du eingestiegen bist. Woran wird denn der Erfolg der Serie festgemacht?
Also das Zitat aus dem Urteil war, das Publikum schaut sich diesen Film an, weil es an der Handlung interessiert ist. Zitat Ende.
Ja, aber wer guckt den ganzen Film wegen eines Vorspanns?
Und der Vorspann ist eben nicht Teil der Handlung. Und so würde man eben gegen jeden Vorspann theoretisch argumentieren können und sagen, niemand guckt sich den Film an wegen des Vorspanns und deswegen hat die Person auch keinen Beitrag zu der Serie. Ja.
Aber der Vorspann ist doch more iconic als jede Folge vom Tatort.
Also.
Ich habe kein bildliches Gedächtnis, aber ich selbst, ich habe ein Bild vor Augen, wenn ich an den Vorspann denke.
Das Gericht sagt auf jeden Fall, ihr steht es weder zu, dass sie namentlich genannt wird, noch dass sie eine Nachvergütung erhält. Und ja, darüber hinaus hat das Gericht auch nochmals betont, dass es bei Fernsehserien unüblich ist, den Urheber des Vorspanns zu nennen, wo auch immer, am Ende, am Anfang, was auch immer. Dadurch würde sich eben die komplette Namensnennung ins Unendliche ziehen, wenn man da eben quasi, ich sag das jetzt mal sehr polemisch, wirklich jeden Assistenten, jede Assistentin namentlich nennt. Und deswegen ist das eben unüblich und passiert nicht. Und deswegen müsse auch Böttrich Medjanova nicht genannt werden. Ja, und das war das Ende. Das war 2011, also in zweiter Instanz, kläglich gescheitert. Was man weiß, also was ich noch gefunden habe, ist, dass Böttrich Medjanova zusammen mit ihrem Mann auch noch weitere Kinderbücher veröffentlicht hat. Zwischendurch, also bevor die ganze Sache vor Gericht gegangen ist, zum Beispiel Gigi und der Apfel oder Der Zirkus kommt oder Rittergeschichten. Das sind allerdings alles Bücher, die ich, sobald ich sie gegoogelt habe, also darüber findet man super wenig. Die sind jetzt nicht im normalen Buchhandel erhältlich, sondern eher so über so Antiquariatsseiten, also so seltene Bücher.de oder so. Und waren jetzt auch nicht sonderlich erfolgreich. Wo wir aber gerade über Kinderbücher sprechen, ich hätte da eine Kategorie, die dazu passt.
Ich bin gespannt.
Dinge, für die ich gerne den Credit klauen würde.
Und das sind auch Kinderbücher oder sogenannte Spielbücher. Ist dir das ein Begriff?
Da fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein, nee.
Also ich habe jetzt auch erst rausgefunden, dass sie so heißen. Aber ich meine diese Bücher, die du quasi selbst interaktiv mitsteuern kannst.
Erinnerst du dich daran noch? Das war wo man so dann cool entscheiden konnte, wo man auf welcher Seite man weiterliest, wenn man entweder in die Höhle steigen oder mit dem Boot fahren will.
Genau, so. Genau. Öffnest du die Tür? Wenn ja, lies weiter auf Seite 7.
Oh mein Gott.
Gehst du weiter, lies weiter auf Seite 10 oder irgendwie so in der Art. Genau, diese Bücher waren vor allem in den 80er Jahren sehr populär, was ich lustig finde, weil ich habe die ganzen abgelegten Bücher von meiner Mutter bekommen. Also waren auch alles so Kriminalgeschichten und war super abgewetzt und halt immer so. Also ja, es waren halt so 80er Jahre Bücher, die ich dann in den, 2000ern oder sowas gelesen habe. Und ja, da haben eben die LeserInnen aktiven Einfluss auf den Fortgang der Geschichte. Und das, da habe ich mir gedacht, das ist ja so irgendwie der Vorreiter für so alles. Also weißt du, auch so Computerspiele oder alles, wo du eben interaktiv mit. Und ich habe tatsächlich auch gelesen, dass das ganz entscheidend war für die Entwicklung von so Rollenspielen wie Dungeons and Dragons oder das Schwarze Auge, also DSA. Also dass diese ganzen Rollenspiele oder Tabletop-Rollenspiele davon so ein bisschen inspiriert worden sind, von diesen fiktiven Geschichten, wo man selbst eben dann eingreifen kann und Sachen machen kann.
Krass, das wusste ich nicht. Ich habe die auch richtig geliebt als Kind.
Das ist einfach toll.
Super cool.
Ja.
Das und dann kennst du noch Kommissar Kugelblitz?
Ja.
Da war am Ende, es war auch so ein bisschen trotteliger, glaube ich, Kommissar. Und da war am Ende immer der Geschichte so ein wie ein bisschen wie so ein rot gepixeltes Bild und darunter stand die Lösung und hinten im Buch war so eine rote Folie und wenn du die draufgelegt hast, ist dieses rote Gekriegel verschwunden, du hast die Lösung gesehen. Das heißt, man musste selber den Fall lösen.
Das fand ich auch super cool. Und Kommissar Kugelblitz hatte auch einen richtig ikonischen Intro-Song, wo wir schon bei Musik sind und Songs und so. Also wenn ihr Zeit habt, gebt mal bei YouTube oder so ein Kommissar Kugelblitz Intro-Musik. Ich weiß nur noch, dass es irgendwie so Kommissar Kugelblitz
so ich wusste gar nicht, dass es eine Serie davon gab.
Ich hatte, glaube ich, das Hörspiel oder irgendwie so.
Ich habe auch, also ich erwähnte eben schon, ich kann nicht bildlich denken und ich habe auch keine bildlichen Erinnerungen, aber ich stelle ihn mir in meinem Kopf noch so vor, das war so ein älterer Herr mit Bäuchlein mit einem grauen Schnubbi und so einem grauen, wie nennt man das, Anorak? Nee.
Ja, doch, er hatte so einen Trenchcoat.
Ja, Trenchcoat. Doch, okay, dann habe ich es. Okay,
aber er war schon sehr füllig. Ich glaube, deswegen auch Kugelblitz, weil er halt so eine kleine Kugel war. Und so, also wenig Haar.
Ein Hauptkar.
Ja, super süß. Hear me out.
Komm mit der Kugelblitz.
Okay, wow. Nein. This escalated quickly. Das war's dann auch mit meiner Rubrik. Danke. Dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge mit dem traurigen Hinweis, dass Christina Böttrich-Merjanova nur ein Jahr nach dem Prozess, nämlich 2012, gestorben ist. Ich finde das immer super, also es ist natürlich immer traurig, wenn jemand stirbt, aber ich finde es immer super traurig, wenn jemand so fightet, dann nochmal so, nochmal Recht zu bekommen und irgendwie eine Anerkennung zu bekommen und dann wird es halt abgelehnt und dann stirbt diese Person einfach. Und noch trauriger, das hatte ich dir sogar schon in der Vorbereitung gesagt, dass ihr Ehemann nur knapp 3 Wochen nach ihr gestorben ist. Auch super traurig.
Also sweet irgendwie auch, aber auch traurig, ja.
Ja, dass man dann sagt, ja, ich folge dir nach.
Man interpretiert halt, wenn man das hört, immer so rein. Also wenn jemand nach so einem krassen Auseinandersetzung oder so kurz danach stirbt, immer so, dass die Person so gebrochen hat.
Oder dass man halt so die letzte Kraft und den letzten Energieschub da so reingesteckt hat und dann einfach so voll, dann ist, also vielleicht ist es ja auch gar nicht
sie
so.
Sie war dann ja auch über 80. Sie war im besten Alter, sagen wir so.
Ja, absolut. Apropos bestes Alter. Auch dieser Podcast.
Hoffentlich alter deine juristischen Fakten gut.
Oh Gott. Ja, bitte, also bitte schickt uns keine juristischen Hinweise nach dem Hören dieses Podcasts. Wir gucken sie uns nicht an. Wir blockieren euch. Aber ihr dürft uns alles mögliche andere schicken. Also an unsere E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet, könnt ihr uns Hinweise und Tipps schicken zu neuen Fällen oder lustige Memes oder alles, was euch einfällt.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau. Bis zum nächsten Mal.